we remind all the seats to please turn on your Wi-Fi?
Nachdem wir diesen Prozess der Hingabe gesehen haben, müssen wir alle erkennen, dass niemand sich ohne Christus hingeben kann.
Für unsere Hingabe an den Herrn müssen unsere Hände gefüllt sein. Den ganzen Opfern, mit dem ungesäuerten Brot, mit dem Webopfer. Und die müssen essen. Das Fleisch von diesem Widder der Hingabe. Und diesen ungesäuerten Kuchen. Völlig geheiligt zu sein.
Gesalbt.
Gesalbt. Kannst du dir vorstellen, du bist so eine Person, die all das ergreift, dieses wunderbare Sündopfer, Brandopfer, Friedensopfer und diese reiche Salbung des Herrn, gereinigt mit dem Wasser des Lebens, gewaschen und diesen wunderbaren Christus völlig anzuziehen. Was kann da noch falsch gehen? Sag mir, es gibt keinen Grund mehr, wenn du das alles anwendest, dass dein Dienst nicht stimmt. Sondern dann wird unser Dienst wohlgefällig und annehmbar für den Herrn sein. Wir können mitwirken, dass Gottes Plan erfüllt wird. Was für eine Vision. Wenn wir das sehen, diese Vision sehen, sagen wir nicht, okay, morgen wird alles anders sein. Aber wir können jetzt anfangen und täglich, Tag um Tag, Woche um Woche darin zunehmen. So, jetzt kennen wir den Weg, wie wir es hineinkommen, aber jetzt ist es dran zu üben. Lob den Herrn. Deshalb liest diese Verse über die Hingabe in 2. Mose 29. Lies sie mal täglich einmal durch. Und wir brauchen hier gar nicht zu viel Erklärung, weil ihr alle kennt das ja. Ihr kennt die Bedeutung. Selbst unser neuer Bruder BJ hier, er ist noch nicht so lang im Gemeindeleben, aber er kennt schon alle Opfer. Und wenn du jetzt 2. Mose 29 liest, ich denke nicht, dass du irgendwelche Probleme hast, das zu verstehen. Du weißt, was ein Sündopfer ist. Du weißt, was ein Brandopfer bedeutet. Was das feine Mehl, was bedeutet das, dass das Öl da hinein gemischt ist? Alle die Zutaten, die wunderbaren Zutaten, das ganze Friedensopfer. Und auch die Bereiche der Hingabe, dass der Leib gewaschen ist mit reinem Wasser. Das kostbare Blut, das gesprengt wurde dort. Und die Leinen, diese Kleider, gewoben aus den Materialien. Und dann im Herz des Priesters soll wirklich der Plan des Herrn verankert sein. Dass wir wissen, dieser Brustschild mit den Steinen, was symbolisiert, dass die Stadt Gottes, dass wir das wirklich auf unserem Herzen tragen und nicht vergessen können, darfst es. Wenn du etwas liebst, wirst du es einfach vergessen. Du wirst darüber nachsinnen, sogar darüber träumen. So diese Brustschild, das dort hängt vor dem Herzen, das ist...
Ist auch eine Tasche.
Es ist auch eine Tasche. Und was ist drin? Es sind zwei wunderbare, geheimnisvolle Steine. Urim und Thummim. Licht und Wahrheit, Gerechtigkeit. Und was ist das? Das ist der Heilige Geist, die heilige Salbung. Und Paul sagt, ihr habt tausende von Lehrern. Warum braucht ihr so viele Lehrer? Am Ende hast du viele verschiedene Ansichten. Und dann gibt es 1000 Spaltungen. Wenn du 1000 Lehrer hast, dann ich garantiere euch, ihr werdet bald 10.000 Spaltungen haben. Aber wir sind die Familie der Priester von Aaron und seinen Söhnen. Und dann auf den Schultern des Priesters sind diese Steine, diese 12 Steine, und die Namen sind eingraviert in die Steine hinein. Wer kann das tragen, diese Verantwortung von allen Steinen? Nur Christus kann wirklich die Verantwortung tragen. Tu das nicht ohne Christus. Wenn ihr als verantwortliche Brüder in den Gemeinden denkt, ihr könnt alle Geschwister tragen,
hast du einen steifen Hals.
Dann kriegst du einen steifen Hals, Rückenschmerzen. Es ist so schwer, diese ganze Last zu tragen. Am Schluss läufst du ganz krumm und die Steine fallen runter von den Schultern. Weil nur der Herr als unser großer Hohepriester ist wirklich fähig, diese Last zu tragen. Deshalb lass uns alles durch ihn und mit ihm machen. Wie der Herr selbst, als er auf dieser Erde war, er hat alles getan, zusammen mit dem Vater, durch den Vater. Wer spricht? Es tut Christus. Als die Apostel sich bewegt haben, er sagt nicht, ich tue es, sondern Christus. Nicht ich habe das getan. Ich bin der Verantwortliche. Ich bin verantwortlich für die Gemeinde hier in...
Dann hat die Gemeinde Probleme.
Dann hat die Gemeinde Probleme, wenn du der Verantwortliche bist. Wir müssen das wirklich sehen. Er ist der große hohe Priester. Und es gibt nur einmal diese Kleidung für den großen hohen Priester. Einmal. Alle anderen Priester haben diese weißen Leinwände an. Und das reicht aus. Aber nur einer trägt die Steine. Und das ist Christus. Und wir tun alles durch ihn, mit ihm und er für uns, aber mit uns gemeinsam. Deshalb ist er das Haupt aller Dinge. Wenn jemand anders das Haupt der Gemeinde wird, dann tut es mir wirklich leid um diese Gemeinde. Dann wird es die Gemeinde von dieser Person. Und dann würden sie nicht mehr tun, was Christus ihnen sagt, sondern sie tun das, was das falsche Haupt ihm tut. Fake Head. Der falsche Haupt sagt. Und am Schluss ist es auch eine Fake-Gemeinde, eine falsche Gemeinde, weil das Haupt schon falsch ist. Aber lob den Herrn, wir haben über uns das wahre Haupt, das eingesetzt wurde. Und der Herr hat nur einen eingesetzt, Christus als das Haupt über alle Dinge der Gemeinde gegeben. Ja, Amen, lob den Herrn, das müssen wir lernen. Lasst uns jetzt schnell zum letzten Punkt gehen, die Schönheit der heiligen Priesterschaft.
The duties,
not the beauties, okay, die Pflichten. Die Pflichten der heiligen Priesterschaft. Und hier heißt es, trinkt nicht Wein. Betrinkt euch nicht mit Wein. Das ist wie ein Gesetz. Wenn du Auto fährst, dann trinke nicht. Punkt. Wenn du trinkst und fährst, dann wird es gefährlich. Dann kannst du sogar Menschen umbringen. Du kriegst einen Unfall. Und es gibt Verkehr und Probleme auf der ganzen Straße. Und wenn du in jemand seine Mauer fährst, oder Menschen überfährst, die über die Straße wollen, du kannst Leute töten. Du sagst vielleicht, oh, ich hatte das gar nicht vor zu tun. Es war Unabsicht. Unabsichtig oder absichtlich? Es ist nicht Mord, sondern Totschlag. Du bist nicht mehr nüchtern, wenn du so fährst. Deshalb, wenn du den Wein dieser Welt trinkst, dann bist du abgelenkt, während du dienen willst. Du überlegst über irgendwas, während du dienst. Und du bist nicht mehr drin in dem, was der Heilige Geist jetzt tun und sprechen möchte. Und wie sagt es noch vorhin, der Ohren hat, höre, was der Sprecher hier sagt. Du musst hören, was der Geist spricht. Und der vorne spricht, muss der sprechen, was der Geist sagen möchte. Was spricht der Geist? Das ist, was in Korinther sagt, die Propheten, lass mitteilen. Propheten, lass prophezeien, zwei oder drei, und alle sollen Amen sagen. Ist es das? Alle sollen prüfen. Ist das, was er sagen will? Oder ist das, was der Geist gerade sprechen möchte? Spricht Christus. Sag nicht immer Amen, Amen. Bevor er aufhört zu reden, sagst du schon Amen. Das ist schrecklich. Kein Wunder, dass alle können sagen, was sie wollen, weil du sagst sowieso Amen. Ich kenne sogar einen, der heißt mit Namen Amen. So, was? Irgendjemand sagt was und er sagt Amen. Warum? Ja, mein Name ist Amen. Nein, tue das nicht. Aber sei auch nicht super kritisch. Was immer er sagt, oh, das stimmt hier nicht. Ich verstehe das ganz anders. Das ist nicht 100% korrekt. Wir haben nicht einen kritischen Geist, aber wir haben einen Geist der Unterscheidung. Unterscheidung, was kommt vom Herrn? Ein kritischer Geist ist etwa einer, der immer kritisiert, das ist nicht... Was redest du? Ich verstehe das nicht und ich stimme dem nicht zu, was du jetzt sagst. Habe nicht so einen kritischen Geist, aber habe einen Geist der Unterscheidung. So beide, der spricht und der zuhört. Trinkt nicht, betrinkt euch nicht mit Wein, wenn ihr kommt. Wenn du ein berauschter Zuhörer bist, dann wirst du ein Ein guter Kumpel sein, ein fröhlicher Zuhörer sein. Du würdest sagen, ja, passt alles zu allem. Oh, das passt doch schön. Sei nicht so. Diese Verse zeigen uns, wir müssen nüchtern sein. Wir müssen wirklich nüchtern heute sein. Und leider, die meisten Christen heute sind nicht nüchtern. Ich will nicht kritisieren. Ich will nicht kritisch sein, aber ich will nüchtern sein. Paulus sagt, prüfet alles und behaltet das Gute. Weiter, im Haus Gottes musst du dir bewusst sein, wenn du zum Fest kommst, das geht hier um die Anbetung. Und damals, dreimal im Jahr mussten alle kommen, um ein Opfer, eine Gabe mitzubringen für den Vater. Diese Opfer waren nicht für zu Hause. Du konntest nirgendwo hinbringen und essen, bevor sie nicht zum Haus Gottes gebracht wurden, nach Jerusalem. Das ist das Gesetz. Ich habe dieses Gesetz nicht geschrieben, okay? Also, keine Schuld auf mich. Aber hier gibt es noch ein tägliches Opfer. Eins im Morgen und eins am Abend, was die Priester bringen müssen. Richtung, die, die im Tempel dienen, früh am Morgen und früh am Abend, täglich, beständig, für immer. Warum? Damit die Priesterschaft erinnert ist, dass das Haus Gottes für den Herrn ist und nicht für dich. Die Gemeinde, in vielen Gruppen ist es die Gemeinde einer Person, des Pastors. Das ist meine Gemeinde. Warum stiehlst du jetzt meine Schafe? Godwin, was machst du hier in meiner Gemeinde? Geh in deine Gemeinde. Du kommst nur, um meine Schafe zu stehlen. Kein Wunder ist er so fett, weil er alle Schafe aufisst. Ich kenne den Bruder, den sehr viele so schätzen. Er sagt, ohne meinen Dienst, wo wären die Gemeinden? Und er sagt, die Gemeinden gehören zu mir. Alle müssen seine Bücher lesen und tun, was er sagt. Dieser Mann hat nicht jeden Morgen dieses Brandopfer zum Herrn gebracht. Am Ende nicht nur die Gemeinde, sondern alle Gemeinden weltweit, in Europa, Afrika, in Asien, überall in Amerika sind seine Gemeinden. Und deshalb habe ich mal einen Brief geschrieben und gesagt, ihr könnt das eigentlich auch die Gemeinde des jeweiligen dieser Person nennen. Wie ist es mit dem Vatikan? Wem gehört? Fragt den Papst. Der Papst sitzt dort auf dem Thron. Natürlich ist es seine Kirche. So, am Ende wurde es zu einer Gemeinde von jemand anders und es hat sich alles verändert. Am Anfang heißt es, es ist des Vaters Haus gewesen. Am Schluss sagt er, es ist euer Haus geworden. Und das ist wirklich schrecklich. Am Ende ist es die Gemeinde von jemand anders. Aber tut das nicht. Die Bibel zeigt, deshalb brauchen wir beständig ein tägliches Brandopfer. Und wenn der Priester das nicht tut, dann wird es bald zu Aaron seiner Gemeinde. Weiter müssen die Priester dieses Schaubrot vorbereiten. Auf dem goldenen Tisch, Schaubrottisch. Und das zeigt, als der Herr alles vollbracht hat, was hat er getan? Er hat Speise vorbereitet für uns. Die Speise muss Christus sein. Und es muss dieses gleiche Rezept sein. Das Brot vom Himmel. So dieser Schaubrottisch muss vorbereitet werden mit der Brote vom Himmel. Und ich bringe die Brote aus meiner eigenen Küche. Das ist nicht das gleiche Brot. Dann sagen wir kommen zum Tisch des Herrn. Wir müssen, was immer wir vorbereiten für den Herrn und für die ganzen Geschwister, für die Priesterschaft, muss wirklich ein himmlisches Brot sein. Aber wir haben nicht so ein Bewusstsein, dass wir es vom Himmel her holen müssen. Wir haben nicht diese Ernsthaftigkeit in der Vorbereitung. Wenn du isst am Tisch, was machst du dann? Du lässt einfach alles liegen, die Krümel und die Teller und lass alles liegen und haust ab. Was tust du? Du räumst auf. Das müssen wir lernen. Der Tisch des Herrn. Hier vorne steht kein goldener Tisch, hier steht ein Holztisch, wo wir das Brot brechen. Es muss geistlich, muss golden sein. Geistlich müssen wir bewusst sein. Es ist der Tisch des Herrn. Und es ist wirklich in der Erscheinung ein goldener und ein gesalbter, ein göttlicher Tisch, nicht einfach ein Holztisch. So, wenn wir das Brot brechen, das zeigt, dass der Leib Christi für uns am Kreuz gebrochen wurde. So, wir müssen es durch Glauben tun, mit einer tiefen Bewusstsein, dass das, was Gott für uns hier getan hat, es ist heilig. Und er ist nicht einfach nur so schnell. Wisst ihr, wenn ich esse, ich genieße gern, nicht alles schnell rein und fertig. Dann kriege ich Verdauungsprobleme. Wie oft habe ich den Brüdern gesagt, wenn ihr das Brot durchgebt, nehmt euch Zeit und rennt nicht gleich mit dem Kelch hinterher. Die Geschwister haben noch nicht mal gekaut und ihr schiebt schon den Kelch nach. Esst ihr so, wenn ihr Mittag esst? Wenn du das Brot kaust, tu es in Gebet und sag dem Herrn, Herr, mach mich so wie du. Ich möchte deine Menschlichkeit in mich hinein essen. Herr, ich schätze deine Menschlichkeit. Und wenn ich gerade anfange zu beten, der Kelch ist schon direkt vor mir und ich habe keinen Platz, wo ich es hin tun soll. Und werde ich gleich trinken? Deshalb ist es gut, eine kleine Zeit vergehen zu lassen, dass wir uns darauf fokussieren. Wie oft habe ich euch das gesagt? Nicht so schnell. Nehmt euch Zeit. Langsam. Warum seid ihr in Eile? tue es in einer heiligen Weise, langsam. Wir können warten, bis das Brot durch ist. Und benutzt die Zeit, um mit dem Herrn zu reden. Dankt ihm. Sinnt darüber nach, wie sein Leib gebrochen wurde, was für ein Preis er gezahlt hat. Glaub nicht, dass es so einfach ist, dass er Mensch geworden ist, Fleisch geworden ist. Gott als Mensch sich erniedrigen, nicht mal einen Platz gehabt. Selbst bei seiner Geburt, er war nicht in einem Krankenhaus, sondern in einem Stall, eine Krippe. Keine anderen Babys, sondern Schafe und alles Mögliche war da. Er war niedrig, als ein Sklave geworden, für uns gestorben. Das ist das Brot. Was für ein wunderbares Brot, dass er durch so viele Leiden durchgegangen ist, dass wir heute dieses ungesäuerte Brot haben können. Wir müssen den Geschwistern Zeit geben, dass sie das wirklich bewegen können. So, die Priester mussten diese Schaubrote vorbereiten. Und dann der Lampen, der goldene Leuchter mussten sie bewahren, dass er leuchtet im Haus, dass er dem ganzen Haus Licht gibt und scheint. Aber wenn wir heute nicht mal unter uns im Haus Licht geben können und weiter im Gotteshaus, habe keine Angst, Strom zu verschwenden. Aber sein Licht braucht keinen Strom. Christus ist die Lampe und Gott ist das Licht. Lob den Herrn. Aber jetzt brauchen wir viel Öl für die Lampe. Stell sicher, dass das immer frisches Öl da ist, der Heilige Geist. Also, wenn du das Öl zu lang zurückhältst, dann wird es abgestanden und ranzig. Gott möchte nicht abgestandenes, ranziges Öl, sondern er möchte, dass die Lampen, der goldene Leuchter immer frisch ist. Jeden Tag muss der Priester frisches Öl bringen, damit diese Leuchter brennt und das Licht scheinen kann. Wir haben dieses Bild. Im Allerheiligsten gibt es gar kein Fenster. Das heißt, kein natürliches Sonnenlicht kann reinscheinen. Es sei denn, es gäbe einen Riss, einen großen Riss, aber in Gottes Haus gibt es keinen Riss. In unserem Haus kannst du Risse finden, aber nicht in Gottes Haus. Deshalb brauchen wir da Licht. Und dieses Licht ist ein göttliches Licht. Und erinnere, dieser Leuchter benötigt vom Öl. In Ezekiel, in Zacharia gibt es die zwei Ölbäume mit den ganzen Gießröhrchen, wo beständig frisches Öl nachfließt. Und dann weiter. Nächstes ist der Altar, der Räucheraltar. Und ein Bruder hat gefragt, was bedeutet es, dass Nadab und Abihu ein fremdes Feuer hineingebracht haben? Ein fremdes. Und wir sind alle, in unserem Natürlichen sind wir fremd dem Leben Gottes. Der Einzige, der nicht fremd ist, ist der Herr Jesus Christus. So Nadab und Abihu haben sicherlich irgendwelchen Wein getrunken und waren nicht nüchtern und haben einfach irgendwas Mose hat ihnen gerade gesagt, was sie tun können und was nicht. Aber sie sind einfach hineingerannt ins Heiligtum und haben, oh, wo ist das Feuer? Dann haben sie eigenes Feuer angezündet und Gott sagt, du musst ins Feuer für diesen Altar, für diesen Räucheraltar, musst draußen vom Altar für den Brandopfern kommen. Du kannst nicht ein anderes Feuer benutzen. Und dieses Feuer soll niemals ausgehen. Es ist das heilige Feuer draußen. Aber du kommst mit deinem eigenen. Du nimmst deine eigenen Streichhölzchen. Heute hast du ein Feuerzeug. Aber das ist nicht brauchbar.
Das nimmt man sonst für Zigarren und nicht für Brand, für Räucherwerk. Mhm.
Glaubst du, Gott mag das? Was hat Gott gemacht? Er hat sein Feuer runtergeschickt. Und er hat Adab und Nabihu verzerrt. Deshalb sagt Judas, betet durch den Heiligen Geist. Das ist geschrieben. Und das ist auch, was Paulus sagt. In Epheser, betet allzeit durch den Geist, im Geist und durch das Wort Gottes, indem ihr den Willen des Vaters kennt. Und all dieses Räucherwerk hat ein Aroma. Draußen kannst du beten, wie du willst, zu Gott. Aber wenn wir hineingehen und unsere Hände füllen mit diesem speziellen Räucherwerk, dass sein Wille geschieht, nachdem wie er es haben will, nach seiner Last, so muss unser Gebet aufsteigen als ein Räucherwerk nach dem lieblichen Geruch Christi. Und im nächsten Kapitel siehst du, wie eigentlich dieses Räucherwerk zusammengestellt ist, die Zutaten. Und so müssen wir lernen, das zusammenzustellen, nicht nach, oh, meine Last ist das und ich möchte wirklich das erreichen und du bist an einem heiligen Ort hier.
Du könntest ihn niederbrennen, wenn du so bist.
So, oftmals benutzen wir unser eigenes Feuer und das ist nicht gut. So am goldenen Räucheraltar zu dienen, das ist wirklich der Dienst. Das, was der Priester tun muss. Und dann im ganzen dritten Buch Mose sind viele Gesetze, die der Priester kennen muss. Und die Essenz davon ist nochmal in Hesekiel, die wir lernen müssen. Um Gottes Volk was beizubringen. Und lasst uns reden in Hesekiel 44. Gottes Volk zu lehren. Hesekiel 44.
Nur die Lehren der Bibel.
Es geht nicht nur um die Lehre, sondern wenn wir Lehrer sind, dann geht es darum, wie Eltern die Kinder, die Geschwister hineinzubringen, die Neuen zu zeigen, was ist der Unterschied zwischen heilig und unheilig. Was sie tun wollen, das ist ihre Sache. Ich kann niemanden zwingen. Warum nicht zwingen? Der Herr sagt, der unheilig ist, sag ihm, dass er heilig werden muss. Ist das? Nein, er sagt, der weiter unheilig. Gott zwingt niemand zur Heiligkeit. Hat Gott dich gezwungen, wenn du nicht willst? Du kannst Leuten sogar drohen oder den enthaupten. Sie werden trotzdem nicht heilig werden. Du kannst niemanden zwingen. Aber was wir tun müssen, ist der Unterschied zu lernen. Und wenn du einfach nur sagst, das bedeutet der Vers, dann kommt jemand und sagt, das hat noch eine andere Bedeutung. Sei nicht so kleinlich. Das ist okay, aber das ist genauso okay. Du kannst auch das machen. Wie will jemand denn unterscheiden? Ist das richtig oder das richtig? Bruder Moses sagt das, Sam sagt, nee, das stimmt auch so. Und dann werde ich hin und her geworfen von allem Wind der Lehre. Nein, wir müssen wirklich lernen zu unterscheiden, was ist Leben, was ist Tod. Wenn du das nicht kannst, aber wie kommt, wenn du unterscheiden kannst, was heilig und unheilig ist, dann wirst du sehen, hey, wie kommt, du sagst mir die Wahrheit, aber du bist komplett unheilig. Das kann ich nicht glauben. Das heißt, du musst den Unterschied sehen zwischen heilig und unheilig, zwischen rein und unrein, zwischen dem Geist und dem Fleisch. Dass wir, wie es heißt, wir sollen durch den Geist wandeln, damit wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Hier nicht so viel zu erklären, aber wir müssen wirklich in dem Wort Gottes lernen, den zu zeigen, wie ist der Weg Gottes, wie ist die Wahrheit. Und heute, speziell als Priester, möchten wir uns vorbereiten, wie wir trainiert werden für die Wiederkunft von Jesus, dass wir teilhaben können in dem kommenden Reich, dass wir mit Könige werden, um gemeinsam mit ihm zu regieren, diese 1000 Jahre. Oder möchtest du lieber 3,5 Jahre Trübsal durchgehen und danach nachsitzen mit Strafe? Das ist nicht, was Gott vorbereitet hat für uns. Das ist nicht sein Ziel, aber was kann der Herr tun? In der richtigen Schule, der Lehrer wird nicht absichtlich alle Schüler durchfallen lassen. Ah, den hier, den werde ich richtig durchfallen lassen und den. Wenn einer das macht, dann kann man ihn hier verklagen. Die Lehrer tun das nicht mit Absicht, aber ein guter Lehrer wird nicht so gnädig sein, dass er sagt, okay, ihr kommt alle einfach durch die Prüfung. Das ist auch nicht gerecht. Manche machen das heute. Das ist schrecklich. Warp. Das ist verdreht, nicht mehr gerade. Und dann heißt es weiter, dass sie dienen in allem, was dort ist, am Altar und an allen Geräten, dass sie alles ordentlich halten müssen und darauf achten. In der Gemeinde lerne das. Ich glaube, ihr versteht. Wir sind viele in der Gemeinde für viele Jahre. Und einfach das zu erwähnen, dass wir uns daran erinnern. Und Petrus sagt, es ist gut, dass wir immer wieder erinnern. Ich weiß, ihr wisst. Und ihr wisst, dass ich weiß, dass ihr okay wisst, dass wir alle wissen. Aber es ist gut, dass wir uns immer wieder neu erinnern. Und dann die ernsthafte Warnung an die Priesterschaft. Nadab und Abihu, Uzza, sogar König Ossia. Vielleicht kennen manche ihn nicht. König Ossia war ein guter König, aber er wurde stolz. Und er ist hineingelaufen in den Tempel und wollte auch Räucherwerk opfern. Aber er hat kein Recht, das zu tun. Aber er sagt, okay, ich bin doch der König, warum nicht? Und Priester haben ihn gestoppt und gesagt, nein. Aber er ist einfach weitergemacht. Aber als er weitermachen wollte, kam Aussatz. Wie bekommen die Menschen Aussatz? Wenn du nicht in Gottes Heiligkeit bist, dann kommt der Aussatz. Du denkst darüber, was Menschen machen. Du denkst, du bist jemand, aber Gott schaut nicht an, dass du eine hohe Person bist. Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Gott ist der große König. Aber er wurde ein Mensch, sogar ein Sklave, und hat sich erniedrigt. Und wir sind gar nichts. Und wir denken manchmal, wir sind so viel. Wir sind komisch. Wir sind fremd.
Wir sind das Gegenteil von diesem wunderbaren Christus.
Deshalb benötigt es eine Warnung. Und glaube nicht, dass diese Warnung nicht für uns ist. Es ist genau für uns. In einer geistlichen Weise. Sonst, wenn es physisch so wäre, dann wäre wahrscheinlich niemand mehr hier. Und so, wir sind durch das ganze Outline durch und die Konferenz der Heiligkeit. Ich glaube, alle sind erleichtert. Jetzt können wir wieder atmen. Aber jetzt fängt es an, dass wir uns üben darin. Üben. Geh nochmal durch dieses ganze Wort durch, weil es wird dir helfen. Du musst nicht unbedingt viele
Wir brauchen nicht noch mehr Mitteilung.
Mitteilung haben, aber du musst zum Herrn kommen. Der Herr gibt mir nicht was im Wort, was ich nicht verstehen werde. Lies es einfach neu. Nochmal. Nimm dir 7 Tage und ja, lass uns beten. Amen.